Ja, ich möchte begrüßen zur heutigen Vorlesung. Thema ist Doping. Das ist ein Thema, was natürlich immer irgendwie aktuell ist. Und Sie sehen schon, wie lange ich das mache. 2002, das war damals, haben die Medizinstudenten sich das gewünscht, das Thema. Also sie dürfen sich auch nicht nur zu Weihnachten auch Themen durchaus wünschen, über die wir dann referieren. Und einfach, weil es damals auch sehr aktuell war, wie eigentlich jedes Jahr. Hier sehen Sie zum Beispiel auch Herr Mühleck, den kennen Sie schon gar nicht mehr. Das war immer ein Skilangläufer, der so mit so einem Guru lief hinter ihm her und der ihm Kraft gab, bis er eben halt dem Doping überführt wurde, dass es eben halt doch keine Meditation war und irgendwelche Allheilmittel, sondern eben halt eine Abwandlung von Erythropoetin, was er genommen hat. Auch heute sehen Sie es, hallo, auch Sie sehen hier 13. Dezember 8.18 Uhr, Sie brauchen eigentlich nur jeden Tag ins Internet gehen, wenn Sie sehen, dass jemand gedopt hat. Hier zum Beispiel Herr Froome ist einer der bekanntesten Radsportler und der jetzt auch dem Doping überführt wurde und wahrscheinlich auch einen seiner Titel abgeben muss. Hat immerhin auch viermal die Tour de France gewonnen und hat ein Asthmamittel genommen, was entsprechend natürlich auch dazu führt, dass sie mehr Luft in die Lungen hineinbekommen, wenn eben die Bronchien sich erweitern. Also auch er ist so jemand, der jetzt eben halt unter Dopingverdacht steht. Und Sie werden sehen, es gibt ganz, ganz viele andere Skandale, die auch jetzt relativ aktuell eben diskutiert werden. Ob das jetzt die Sportler aus der Sowjetunion sind, also aus Russland sind, oder ob es eben halt andere Sportler sind, die eben halt auch vor bestimmten Olympischen Spielen ausgeschlossen werden. Bisschen was zur Historie. Also Doping gibt es schon immer. Ich kann so sagen, es gibt eigentlich keinen Leistungssportler, den ich irgendwie mal untersucht habe, der irgendwie nicht was nimmt. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die genommen werden. Da kommen wir noch ein bisschen drauf zu sprechen. Hier Herrn Hippokrates, den Sie so ein bisschen kennen vom medizinischen Eid, der auch schon 400 vor Christus eben halt gesagt hat, Wettkampfsport ist eine Schule des Betruges. Also auch damals hat man versucht, sich mit irgendwelchen Dingen zu dopen, damit sozusagen die Leistung gesteigert wird. Also sie hat vor allem die Zwangsernährung der Sportler angeprangert, die dann zum Beispiel Stierhoden gegessen haben oder andere Dinge, um möglichst eben halt entsprechend leistungsfähiger zu sein. Also er war auch so der Erste, der gesagt hat, eben halt die Nahrung ist wichtig, also der erste Ernährungswissenschaftler sozusagen, der eben gesagt hat, wichtig ist, dass man sich gut ernährt und eben halt Bewegung. Und wenn man sich den 400 vor Christus anschaut, was der so über Medizin geschrieben hat, dann werden Sie sehen, es hat sich nicht viel geändert. Und wenn man sich dann anguckt, Doping der Antike, eben halt zum Beispiel mit Stierhoden, wo man die genommen hat, wo man noch nicht wusste, dass da Testosteron drin ist. Auch heutzutage kann man die so in Italien und Spanien auch noch kaufen, schmecken also nicht so besonders toll, aber haben halt Testosteron, was auch beim Kochen nicht kaputt geht. Auch da sehen Sie zum Beispiel 67 nach Christus, sehen Sie zum Beispiel hier den Herrn Nero, der angeblich dort Rom angesteckt haben soll und sich einen Namen gemacht hat bei der Christenverfolgung. Auch der hat zum Beispiel die Olympischen Spiele zum Beispiel ganz verschoben, von 65 nach 67 nach Christus, weil er gerade im Krieg war und dann auch an mehreren Kämpfen teilgenommen hat, an sechs Wettkämpfen, die er auch alle gewonnen hat. Und er hat auch teilweise sogar alleine die Wettkämpfe bestritten, weil kein anderer teilnehmen durfte, sodass eben halt er entsprechend auch schon eben immer auch irgendwie gewonnen hat und sich dann feiern konnte, lassen konnte. Wie heutzutage auch. Im Mittelalter hat man eben halt auch versucht, so eine Art Gehirndoping, da komme ich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Zum Beispiel die Berserker, die im Rausch, im Rausch kämpfenden Mensch, der keine Schmerzen oder Wunden mehr wahrnimmt. Da hat man sich zum Beispiel mit Giften, wie zum Beispiel Fliegengift, berauscht, um halt möglichst eben seine Feinde eben so niederzumetzeln im Rausch. Das war eigentlich so die Idee dahinter, hat man sich sozusagen eben mit sowohl mit Alkohol, auch das kannte man damals schon, eben berauscht, um halt möglichst eben halt hart zu kämpfen. Ja, wie ist so das modernere Doping? Da sieht man 17. Jahrhundert zum Beispiel Aufputschmittel bei Pferderennen. Also auch da ist es so, ob nur Pferde oder Hundesport, werden Sie immer sehen, dass sowohl in der Dressur oder Springreiten oder was auch immer, sind die Pferde in der Regel gedopt. Viele sind eben entsprechend, lassen sich nicht erwischen, aber Sie brauchen sich nur die Pferde mal angucken, wie die mit ein, zwei Jahren aussehen. Können wir auch gerne darüber diskutieren, wie viel die an Testosteron oder ähnlichen Dingen bekommen. Auch da hat man eben schon im 17. Jahrhundert, gab es auch Todesfälle, weil man zu viel den Pferden gegeben hat. Todesfälle im Radsport, auch der Radsport ist eine Disziplin, wo Doping eigentlich so an der Tagesordnung ist. Sie brauchen nur mal, gehen Sie mal, wenn Sie irgendwie Tour de France mal Lust haben, dann gehen Sie mal ins Fahrerlager und dann sieht es aus, wenn Sie da in diese Zelte reingehen, wie auf der Intensivstation, weil alle an irgendwelchen Infusionen hängen und mit irgendwelchen dubiosen Substanzen dort in Kontakt kommen. Also das ist wenig sportlich, wie man sich das so sonst so vorstellt. Gut, dann hat Doping erste Erwähnung in einem englischen Lexikon als Aufputschmittel bei Pferderennen 1889. Dann hat man 1910 so den ersten Labortest entwickelt, Alkaloide, also bestimmte Substanzen, die also Aufputschmittel im Pferdespeichel hat man nachgewiesen. Und dann gab es 1968 die ersten Dopingkontrollen bei den Olympischen Spielen. Da gab es dann auch, als man die eingeführt hat, 10 Jahre lang keine Weltrekorde mehr, weil eben die Sportler sich irgendwas anderes ausdenken mussten, mit dem sie sich sozusagen dopen durften. Und dann 1999 ist sozusagen die erste Weltagentur gegründet worden, die WADA, die entsprechend sozusagen eben gegen Doping als Anti-Doping-Agentur eben halt Namen gemacht hat. Aber Sie sehen, das ist erst seit 18 Jahren ist das der Fall, also dass sozusagen überhaupt Doping richtig systematisch untersucht wird. Doping kommt vom englischen Dope, Drogen verabreichen, und soll sich auf einen Schnaps beziehen, den die Buren, das sind so Leute aus Südafrika, getrunken haben, um halt eine stimulierende Wirkung zu bekommen. Also die sich sozusagen so ein bisschen aufgeputscht haben, wie sie das mit dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt machen, um sich in Stimmung zu bringen. Was ist Doping eigentlich? Doping ist, kurz gefasst, eigentlich nur ein Verstoß gegen die Dopingregeln. Und da gibt es so, die Dopingregeln sind relativ knapp gefasst, also da kann sich jeder dran halten, also sind jetzt nicht irgendwie, müssen sie sich seitenweise irgendwas einverleiben. Sie sehen, das ist eigentlich hier die Anwendung, Versuch der Anwendung einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode, also auch Methoden zählen dazu. Zum Beispiel eben, wenn Sie sich irgendwie mit Elektroschocks stimulieren, zum Beispiel im Behindertensport ist das auch der Fall, dass Sie sich zum Beispiel vorm Laufen dann auf der Toilette mit Elektroschocks an den Genitalien stimulieren, damit die sozusagen Adrenalin ausgestoßen wird und dann können Sie halt schnell laufen. Zum Beispiel ist so etwas, deswegen also auch im Behindertensport ist Doping an der Tagesordnung. Und da gibt es so ein paar Sachen, die da so drinstehen, Besitz, Weitergabe, Anstiftung, Mitbeteiligung, alle diese Dinge sind sozusagen strafbar und werden geahndet. Und die Substanzen, die dort genutzt werden, sind eigentlich auch relativ überschaubar. Es sind nämlich eigentlich nur 5 verschiedene Stoffgruppen. Das sind einmal eben die Anabolika, das sind so die am häufigsten noch genommen werden, auch sind mit die ältesten, die sich vor allem vom Testosteron ableiten. Stimulantien, also Amphetamine, damit sie eben halt möglichst eben schön aggressiv sind oder eine höhere Konzentrationsfähigkeit. Für viele meinen auch dann höhere Konzentrationsfähigkeit zu haben, wie Pokerspieler oder ähnliche. Und Narkotika sind vor allem dann, werden genutzt, wenn sie irgendwelche Schmerzen haben und die irgendwie wegspritzen wollen, eben wenn sie sich vertreten haben und trotzdem laufen wollen. Oder eben halt die ein bisschen moderneren, die Peptidhormone, die vor allem dann gekommen sind, als man eben halt die Anabolika relativ gut im Labor nachweisen konnte. Also Sie sehen, da sind so diese Gruppen, werden so aufgelistet. Dann gibt es natürlich auch noch die Techniken, zum Beispiel das Blutdoping oder Manipulation, also ich sage Elektroschocks oder ähnliche Dinge, auch Manipulation an der Abgabe sozusagen des Urins ist natürlich auch strafbar. Also es gibt da Sportler, die sich dann so Aktivkohleröhrchen in die Genitalien schieben, damit sie da drüber pinkeln, damit da auch alles dran hängen bleibt. Oder eben irgendwelche anderen Substanzen, die man dann der Probe zugibt, damit das möglichst alles durchoxidiert. Auch solche Dinge sind natürlich strafbar. Gendoping kommen wir auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Und es gibt verbotene Substanzen in bestimmten Sportarten. Also wenn Sie jetzt irgendwie krank sind und wollen Sport betreiben, dann können Sie für bestimmte Substanzen, wenn Sie zum Beispiel Asthmatiker sind, wie hier der Radfahrer, dann dürfen Sie auch ein Asthmamittel nehmen, sozusagen auf Schein. Aber auch da darf natürlich nur eine bestimmte Grenze, ist da nur erlaubt. Und wenn Sie da drüber gehen, dann gilt es dann auch als Doping. Also zum Beispiel so wie Beta-Blocker wird zum Beispiel gerne genommen im Schießen zum Beispiel. Also wenn Sie so irgendwo eine ruhige Hand haben wollen, dann sind die Leute auch immer voll mit Beta-Blockern, damit sie halt nicht irgendwie verreißen, wenn sie da schießen. Genau, also hier nochmal verbotene Substanzen und Methoden außerhalb des Wettkampfs und innerhalb des Wettkampfs, da wird auch eben noch unterschieden. Was nimmt man vor allem? Da sehen Sie hier gelb, wenn man hier zum Beispiel die positiven A-Proben, weltweite Dopingkontrolle, das ist jetzt ein bisschen ältere Statistik, aber es macht nichts, es hat sich nicht großartig geändert. Da sehen Sie vor allem die anabolen Wirkstoffe, die eben genutzt werden, die eben gefunden werden. Also hier Anabolika, dann Cortison, Cannabis, Stimulantien, verschiedene andere Dinge, die man eben findet bei den Kontrollen. Die Labore, die sind so über die ganze Welt verstreut. Hier in Deutschland ist es vor allem die Sporthochschule Köln, die sozusagen hier die Doping-Analytik vorantreibt. Muss man natürlich leider auch so sagen, je mehr die finden, desto weniger Drittmittel bekommen die immer. Das ist also auch immer so ein, die Helden sozusagen zu beschmutzen, ist auch in Deutschland nicht unbedingt, wird das gerne gesehen. Und es gibt auch andere, zum Beispiel, wenn Sie hier sich so angucken, China oder da, es gibt zum Beispiel Doping-Labore, die sind super toll ausgestattet, da kriege ich immer echt die Tränen in den Augen, so toll. Nur es arbeitet da keiner, weil keiner daran interessiert ist, eben die Helden sozusagen da zu überführen. Also es gibt auch solche Feigenblatt-Labore, gibt es auch. Okay, kommen wir zu den Anabolika. Also Anabolika, was machen die? Also ich hatte schon gesagt, das ist vor allem Testosteron oder auch eben halt Derivate davon, wie zum Beispiel Stanozolol oder Nandrolon. Hier zum Beispiel Dieter Baumann, das ist schon ein bisschen so aus ihrem Alter heraus. Der ist so jemand, der eben halt in der Mittelstrecke auch Weltrekordler war und eben Nandrolon überführt wurde und der dann auch nicht sozusagen bestritten hat, dass er irgendwie Nandrolon irgendwie genommen hat, also dass die Analytik nicht richtig war, sondern der eben halt behauptet hat, dass irgendjemand in die Zahncreme das reingespritzt hat. Also solche Dinge passieren halt einfach sozusagen und ihm hängt das auch immer noch an. Also wenn man, er läuft immer noch, ich bin mit ihm auch mal so einen Marathon gelaufen und dann, wenn man so hinter ihm herläuft, läuft noch ziemlich gut, muss man sagen, da hört man immer am Rande auch so, ach, das ist ja derjenige mit dem Testosteron in der Zahncreme, aber trotzdem ist er immer noch, macht er noch viele Laufevents. Also man nimmt vor allem dieses Nandrolon zur muskelaufbauenden Wirkung, vor allem auch natürlich die Leute, die so Bodybuilding machen, auch die sind da natürlich ganz weit vorne und sind auch die meisten nachgewiesenen Dopingtote sind eben bei den Amateur-Bodybuildern, weil viele Bodybuilder einfach das Zeug nehmen und gar nicht wissen, wie viel sie da nehmen müssen und die Nebenwirkungen auch gar nicht richtig abschätzen können. Wie sind die Anabolika sozusagen auf den Markt gekommen? Das waren damals auch blaue Pillen, also ähnlich wie Viagra. Und dieses Dianabol ist so ein Anabolika, ein Testosteron-Derivat, was man damals entwickelt hat für Kinderlähmung. Weil wenn Sie vielleicht in Afrika Patienten sehen mit Kinderlähmung, dann sehen Sie, dass sie alle ganz wenig Muskeln noch haben durch die Kinderlähmung. Und da hat man hat eben die Firma Ciba Geigy eben ein Mittel entwickelt, um eben entsprechend diesen Muskelaufbau zu stärken. Und hier Herr Connolly hat 1956, obwohl er Kinderlähmung hatte, dann den Olympiasieg davon getragen und hat dann gesagt, ja, das liegt einfach daran, dass ich eben diese blauen Pillen geschluckt habe. Und hat das auch seiner Frau auch gegeben und die ist auch Olympiasiegerin geworden und hat das dann so auch im gesamten Team, der amerikanischen Team, hat er das sozusagen verteilt und so ist das sozusagen um die Welt gegangen. Sodass man heutzutage eben halt auch solche, den gibt es wirklich, also der ist nicht gemorpht, irgendwie, ich habe ihn selber mal kennengelernt sozusagen, sieht wirklich so aus. Man wundert sich da manchmal, denkt, das ist jetzt nur Internet und irgendwelche Computerprogramme. Es gibt auch andere natürlich negative Beispiele, auch beim Frauenbodybuilding. Gut, da ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, ob man das schön oder hässlich findet. Aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Anabolika überall im Internet verfügbar sind und deswegen auch stark eben halt genommen werden. Hier sehen Sie eben halt das Testosteron, dieses Steroidmolekül, was sozusagen entsprechend verändert wird, auch aus dem Grunde, damit man ein bisschen mehr längere Halbwertszeiten da hat, beziehungsweise auch eben diese muskelaufbauende Wirkung eben zunimmt. Da sehen Sie eben halt von den Anabolika, gibt es ganz, ganz, ganz viele Substanzen, weil sich da auch viele, auch Sporthochschulen, auch gerade auch im Ostblock zum Beispiel, eben auch einen Namen gemacht haben, dass da viele gute Chemiker sozusagen versucht haben, eben solche Substanzen zu synthetisieren. Was machen die Anabolika? Einmal machen sie Akne und Ödeme. Das sieht man auch vielen Sportlern an, die dann wirklich so Akne, so eine Steroidakne haben. Das ist etwas, was immer wieder auftaucht. Leberschäden und Herzinfarkte. Herzinfarkte und Schlaganfälle liegt vor allem daran, bei den Herzinfarkten, dass durch die Anabolika der Muskel Herz im wächst. Nur leider nimmt die Kapillarisierung nicht zu. Das heißt, sie haben hinterher so einen riesen Muskel, aber leider keine Gefäße, die den versorgen können, sodass eben entsprechend irgendwann der Herzinfarkt vorprogrammiert ist. Also Herzhypertrophie mit verminderter Kapillarisierung ist etwas, was ganz häufig ist. Dann haben sie natürlich psychotrope Wirkung. Das können Sie auch viele Sportler oder auch beim Radsport oder so sehen, die haben alle so dieses Gefühl, boah, geht's mir gut und ich fahre den Berg da hoch und habe Bock auf Training. Also diese wirklich Euphorie, die man da bekommt. Sexuelle Regbarkeit, auch das ist etwas, was sehr häufig bei Anabolika der Fall ist. Also das heißt aber nicht, dass sie sehen nämlich hier Impotenz, die sind zwar erregbar, aber können nicht sozusagen. Auch das ist zum Beispiel ganz klassisch. Sie werden sehen, zum Beispiel als in Sochi Winterspiele waren, da haben jeder Sportler pro Tag 3 Kondome bekommen und die haben dagegen gewettert, dass das nicht ausreicht. Und deswegen, da sehen Sie eben halt, wie die mit Anabolika sozusagen vollgestopft sind. Sie haben auch noch natürlich Energiebereitschaft, Gereiztheit, Gefühlsschwankungen. Also sehen Sie eben halt, wenn Sie jemandem entgegenkommt, der solche Oberarme hat, dann versuchen Sie möglichst immer einen großen Bogen zu machen. Es kann eben einfach sein, wenn Sie den ein bisschen anmachen, dass der eben halt nicht mehr viel von Ihnen überlässt. Also das ist auch etwas, was auch ganz häufig, auch hier, auch durchaus am Münsteraner Bahnhof, sieht man das schon mal, so eine Gruppe, ist schnell auch mal Gereiztheit da, Gewaltbereitschaft da, durch diesen hohen Testosteronspiegel. Also das kriegt man beim Mann, Impotenz sozusagen, beziehungsweise Gynäkomastie. Und hatte vor 2 Jahren zum Beispiel auch einen Arzt hier, wo ich dann so ein bisschen Medikamente gemessen habe. Und der hatte halt auch Testosteron genommen, um halt auch ein bisschen sexy für die Kolleginnen wahrscheinlich zu sein. Und gleichzeitig kriegt er dann eine Gynäkomastie, was natürlich nicht so sexy ist. Und hat dann Tamoxifen dagegen genommen. Und er war noch gleichzeitig impotent dadurch geworden und musste Viagra schlucken. Und das mit 25 Jahren, das muss nicht unbedingt sein. Da muss man denjenigen auch vielleicht mal ein bisschen ins Gewissen reden, dass das irgendwie nicht so richtig sinnvoll ist. Okay, bei der Frau ist es vor allem Vermännlichung, Virilisierung, also, ja?
Diese Impotenz, wenn man das Anabolika wieder absetzt, regeneriert sich das?
Meistens ja. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch, aber in der Regel ist es schon so, dass es dann halt besser wird sozusagen. Also es ist nicht jeder Bodybuilder hinterher, kann keine Kinder mehr zeugen. Also es ist schon so, dass es in der Regel wieder reversibel ist, aber es ist eben irgendwie auch natürlich problematisch, weil sie, ich sage, extrem erregbar sind und können nicht. Das ist irgendwie auch nicht so fürs männliche Dasein, auch nicht so richtig psychisch gut sozusagen. Bei der Frau die Virilisierung, also sie haben eben halt dann eben Frauen, die dann wirklich auch, wenn sie sich so irgendwie vor 20 Jahren die Sportlerinnen aus dem, was sie aus der Sowjetunion angeschaut haben, da hätten sich als Mann nicht mit prügeln wollen, weil die eben halt so ein Kreuz hatten, tiefe Stimme und eben halt auch Behaarung, eben halt durch die hohen Testosteronspiegel. Und beim Jugendlichen kommt es eben zum Wachstumsstopp. Also das hat man auch genutzt, vor allem bei den Turnerinnen. Gehen Sie mal auf so ein Turnfestival, dann werden Sie sehen, ich bin schon winzig und da laufen Ihnen noch sozusagen die Turnerinnen aufrecht zwischen den Beinen durch, weil die so klein sind, weil sie dann eben halt besser irgendeinen doppelten Salto sozusagen am Boden machen können. Also auch das hat man versucht, die eben klein zu machen, weil sie dann einfach mehr Erfolg haben am Reck oder an den Ringen oder wo auch immer. Also auch das sieht man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, diese sehr kleinen, stämmigen Sportlerinnen oder Sportler, die da sozusagen eben klein gespritzt wurden mit Testosteron. Hier eben halt nochmal so das Testosteron, weil das auch immer wieder, ja, hatten Sie auch in der Vorlesung für die Präanalytik, es ist so, dass Männer mit hohem Body Mass Index ein niedriges Testosteronspiegel haben, weil eben das das Fettgewebe eben das Testosteron umsetzt und immer nur schlanke Männer hohe Testosteronspiegel haben. Es hängt nicht am Alter, sondern es hängt am Körpergewicht. Also, wie ich immer sage, ein guter Hahn wird niemals fett. Also suchen Sie sich als Frau einen schlanken Mann aus, dann wissen Sie eben halt, dass der aktiv bleibt. Sie finden in der es gibt eine richtige Doping-Literatur, also Sie können bei Amazon, bei verschiedensten anderen, können Sie sich sozusagen Bücher kaufen, die ganz offiziell die Ihnen sagen, was Sie nehmen müssen, über was für einen Zeitraum, damit Sie möglichst hohe Leistungsfähigkeit haben. Also es ist so eine Art, wie so Kochrezepte sind das. Hier sind dann eben halt zum Beispiel das Dianabol, eben wie viel Milligramm pro Tag Sie nehmen sollen. Also es gibt's, ist ganz offiziell zu kaufen. Wenn Sie sich jetzt so anschauen, die Studienlage dazu, denn hier ist zum Beispiel so eine Studie, auch im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht, da hat man mal so Sportstudios, das ist ja jetzt auch immer noch in so Muckibude, auch unter Studenten, hat man sich angeschaut, Befragung von Männern und Frauen und ob sie Anabolika nehmen und 24% der Männer haben zum Beispiel zugegeben. Das ist eine Befragung, also man hat sich gemessen und man hat befragt, also die Dunkelziffer ist durchaus wahrscheinlich höher. Und Gründe für die Anabolika-Einnahme ist vor allem Aufbau der Muskelmasse. Und wenn man sich so anguckt, dann hat man, also die Befragung sehen Sie hier schon relativ alt, 98, was so genommen wurde. Und vor allem oben steht immer auch noch das Dianabol, was es als Substanz für Kinderlähmung nicht mehr gibt, weil es ist vom Markt genommen worden, eben entsprechend, weil es zu viele Nebenwirkungen hatte. Aber in der Doping-Szene ist das immer noch absolut in. Genau. Auch was, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, deswegen bin ich da auch kein Freund von, sind Nahrungsergänzungsmittel. Also gehen Sie mal irgendwie zum Beispiel in die Niederlande zu Nanunana, da stehen ganze Regale voll mit irgendwelchen Substanzen, so irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn man die untersucht, der deklarierte Inhalt ist dann Crea und Dextrose, da ist nichts gegen zu sagen. Aber wenn man die untersucht, wird man sehen, dass da auch Hormone drin sind. Und nicht so selten, muss man sagen, weil das sind eben Substanzen, die in Spuren eben eine große Wirkung haben. Und Sie müssen das nicht bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn das unter einem bestimmten Prozentsatz in der Nahrung vorkommt, müssen Sie es nicht angeben. Deswegen kann man das halt zumischen. Und wenn man das denn untersucht, dann sieht man zum Beispiel in den Niederlanden hat man 31 Produkte hier untersucht, 8 waren positiv, also jedes vierte war positiv nur auf Testosteronderivate. Was da zusätzlich noch an, manchmal sind auch so Schilddrüsenhormone oder andere Dinge da drin, aber nur mit Testosteronderivaten. Weil das ist etwas, was billig ist wie fauler Fisch, also Testosteron-Derivat kriegen sie ganz billig zu kaufen. Und das, deswegen nehmen diese Nahrungsergänzungshersteller das gerne, weil die Leute sich einfach gut fühlen, wenn sie das nehmen, sozusagen. Euphorisierende Wirkung. Stimulantien, also Aufputschmittel. Was Sie so kennen, sind zum Beispiel Koffein, wenn Sie eben halt eine Tasse Kaffee vorher trinken. Das ist ja auch vor allem, nimmt man das, um seinen Entzug sozusagen vom Koffein zu mildern. Deswegen weiß man das halt, also die Leute trinken ungefähr immer die gleichen Mengen, damit sie keine Kopfschmerzen, fahrig werden, damit sie eben halt ihren Entzugssymptome mildern durch Koffein. Weiß man hier auch sogar aus einer Studie aus Münster. Und wenn Sie natürlich dann mehr auf einmal nehmen, dann kriegen Sie natürlich diese stimulierende Wirkung. Oder Kokain. Kokain ist besonders beliebt zum Beispiel im weißen Sport, dieses weiße Pulver im weißen Sport. Also wenn Sie eben halt so jemand wie Agassi zum Beispiel, auch schon ein bisschen älter, aber Sie können also den gesamten Sport, Tennissport nehmen, die nehmen alle Kokain, einfach weil sie schaffen es nicht, heute in Deutschland spielen, morgen in Amerika und übermorgen in Australien, da hatten sie so einen Jetlag, da kriegen sie keinen Tennisschläger hoch. Und sie werden auch viele Sportler, ich will gar keine Namen nennen, da werden sie schon sehen, wie hibbelig die so sozusagen sind und wie die sogenannten Verletzungspausen manchmal über Monate gehen, weil sie eben halt einfach auf Entzug sind, weil sie eben zu viel von dem Kokain genommen haben. Also da gibt es durchaus auch so einige sehr bekannte Beispiele, auch die unter den ersten 10 des Tennissports sind. Also oder auch hier Leute, die sich dann zum Beispiel hier ein berühmter Fußballtrainer, der das einfach sozusagen als Substanz nimmt, um halt eben besonders aktiv zu sein. Kokain ist relativ teuer, deswegen ist es eben entsprechend meist so bei Leuten eben angesehen, wo es eben, die ein bisschen mehr Geld haben. Also Kokain oder Amphetamine, die leiten sich alle vom Adrenalin im Prinzip ab. Adrenalin kennen Sie so als eben halt, um sich sozusagen, das Adrenalin ist ja vor allem dafür da, damit Sie sozusagen möglichst schnell irgendwie weglaufen können, dass alles stark durchblutet wird, der Blutdruck steigt, das Herz schneller pumpt, damit Sie sozusagen weglaufen können oder sich in Angstzuständen eben sozusagen verteidigen können. Und das ist so eine kurzzeitige Wirkung. Es gibt auch Leute, die sich Adrenalin selber spritzen, nur das ist etwas, was auch problematisch ist, weil das sehr stark an die Leistungsreserven geht. Also zum Beispiel Wassersportler, also die Wasserballer nehmen das gerne so im Endspiel, weil sie dann eben danach eine Woche lang Urlaub haben und weil sie einfach nicht mehr können. Die liegen dann wie halb tot sozusagen im Bett, weil das Adrenalin, wenn sie das so direkt spritzen, eben halt wirklich auch an die Reserven, an die Körperreserven gehen und die dann einfach dann hinterher total platt sind. Nebenwirkungen der Amphetamine sind eben Psychosen, Halluzis und Verengung der Blutgefäße und eben halt vor allem völlige körperliche Erschöpfung. Das kennt man auch so aus der Raver-Szene oder aus direkt, wenn man so hinterm Kanal gibt es so eine bestimmte Etablissements, wo man auch solche Substanzen bekommt, wo man dann halt eben 2 Nächte auch durchtanzen kann. Und diese auch Radrennfahrer, die haben das früher vor allem genommen, heute nehmen sie mehr Anabolika und Erythropoietin, hat eben auch zu zahlreichen Todesfällen geführt. Also das ist auch belegt durch viele Beschreibungen, wo eben halt wirklich Leute tot vom Rad gefallen sind. Okay, Narkotika können wir mal ein bisschen überspringen, das ist Schmerzlinderung, das meiste kennen Sie davon, einfach damit Sie eben den Schmerz nicht empfinden. Auch im Pferdesport oder Hundesport wird sowas gerne genommen, wenn eben halt der Köter humpelt, dann wird eben entsprechend da ein bisschen nachgeholfen. Gut, also mit auch Gefahr von Abhängigkeit oder auch Atemlähmung, wenn Sie zu viel davon nehmen. Diuretika, auch das ist ganz häufig verbreitet, vor allem so im so Ringen oder beim Gewichtheben, einfach weil man dann, wenn man das vorher nimmt, eben 1, 2, 3 Liter auspinkelt und dann vielleicht eine Klasse tiefer antreten darf. Deswegen ist es auch sehr häufig, haben wir auch Diuretika Abusus bei den Frauen, weil die einfach ihre Wassertabletten, wie es immer so landläufig heißt, schlucken die jeden Morgen und gehen dann auf die Waage und sagen, boah, wieder 2 Kilo weniger. Das ist natürlich etwas, was etwas ist, was deswegen werden Sie sehr, sehr viele hier auch Patientinnen finden, die diesen Diuretika-Abusus haben. Das Problem ist natürlich, dass Sie nicht nur Wasser ausscheiden, sondern auch Elektrolyte ausscheiden, je nachdem, welche Diuretika Sie nehmen, sodass Sie eben auch da teilweise schwere Probleme kriegen mit Herzen oder auch mit der Kraft. Also man hat das zum Beispiel auch gesehen bei einem Wettbewerb, wo die Deutschen dann angefangen sind, Diuretika zu schlucken, direkt vor der Waage, und dann mussten sie Gewichtheben machen und sind dann alle auf die letzten Plätze gelandet, weil sie einfach gar keine Kraft mehr hatten, weil sie die falschen auch genommen haben und zu viel davon genommen haben. Ist das wie so schwerer Durchfall, dann können sie auch nichts mehr heben sozusagen. Genau, wo man es eben nimmt, Ringen hatte ich gesagt, Pferdesport. Sie brauchen nur mal, wenn Sie mal auf so eine Pferderennbahn gehen, um da irgendwie mal sich das anzugucken, dann gehen Sie mal vor dem Pferderennen, gehen Sie mal direkt auf die Männertoilette, als Mann vielleicht, dann sehen Sie überall die kleinen Jockeys, da sehen die dann stundenlang da am Pinkeln sind. Also das ist etwas, was auch klassisch ist, weil das Pferd dann natürlich weniger tragen muss, wenn die eben entsprechend ein paar Liter ausgepinkelt haben. Oder eben als Maskierungsmittel, einfach damit mehr Flüssigkeit da ist, damit eben halt die Substanz möglicherweise unter die Nachweisgrenze gedrückt wird. Ja, Störungen, Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen und Störungen des Elektrolythaushalts treten auf. Heutzutage nimmt man halt viel von den Peptidhormonen, weil die Anabolika so sehr schön nachweisbar sind. Diese Hormone, Peptidhormone, sind relativ kurzlebig, deswegen ist das mit der Nachweisempfindlichkeit manchmal so ein bisschen schwierig. Auch da ist es so, sowas wie Erythropoietin oder auch Wachstumsfaktoren, die dort genommen werden. Und EPO, haben Sie auch sicherlich schon mal gehört, ist eben dafür da, dass mehr rote Blutkörperchen gebildet werden, sodass sie eine höhere Sauerstoffversorgung haben. Problem ist eben Verdickung des Blutes. Auch da sterben immer wieder Leute, die dann einfach eine Thrombose bekommen, weil einfach der Hämatokrit so stark ansteigt. Radrennen oder Skilanglauf, so klassische Sportarten, wo eben halt viel EPO genommen wird. Oder eben halt ja, bis zum Herzinfarkt treten diese Symptome auf. Man kann das Nachweis von EPO kann man nachweisen unter anderem über den Hämatokrit, sodass es auch Regelungen gibt, ab wann sozusagen Männer oder Frauen von bestimmten Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Also beim Skilanglauf, wenn Sie einen Hämatokrit als Mann über 50% haben, und da sind viele Sportler, sind da knapp dran, deswegen werden die auch meistens vorher aufinfundiert, hängen so an solchen Infusionen, bevor sie sozusagen zur Blutentnahme gehen, damit da einfach das Blut runterverdünnt wird. Auch da sieht man hier so Peptidhormone, zum Beispiel das Aranesp, was denn sozusagen auch verändert wird, beziehungsweise aus anderen Quellen kommt, damit eben diese Substanz eben entsprechend ähnlich wie EPO wirkt, aber eben halt andere chemische Eigenschaften hat. Hier zum Beispiel das DAP-EPO-Poetin, was auch ähnlich ist wie das Aranesp, kommt aus Eierstockzellen von chinesisch-mongolischen Hamstern. Es ist so, dass viele Testsubstanzen, auch Substanzen, wo auch wirklich die Arzneimittelkommission gewarnt haben, es gibt verschiedenste Medikamente, finden sie bei Sportlern immer wieder, weil sie eben leistungssteigernd sind. Also sie sind eigentlich schon vom Markt, darf man nicht nehmen, weil sie Tumore verursachen oder ähnliche oder auch tödliche Unfälle passiert sind. Deswegen sind sie vom Markt genommen worden, aber von Sportlern werden die immer noch genommen. Und deswegen, also da, wenn da steht leistungssteigernd, finden sie das auch. Also das ist, da wird ohne Rücksicht auf Verluste wird das genommen. Eine schöne Sache, die ich gefunden habe in der Literatur, die Herr Conconi, das ist Leiter des Biomedizinischen Zentrums von Ferrara, der hat das mal als 59-jähriger Hobbyradler, so ein ganz netter Prof aus Italien, hat das mal gesagt, ich will das mal schauen, wie viel wirkt das überhaupt, die Anabolika, und hat einem Bergrennen in Südtirol teilgenommen und hat auf den Gewinner, Francesco Moser, genau 2 Minuten verloren, als 60-jähriger Hobbyradler. Deswegen sehen Sie auch, warum eben entsprechend, auch wenn Sie so eine Tour de France sehen, warum sich das teilweise nur um Sekunden unterscheidet zwischen den ersten 20. Weil einfach die Leistungsdichte so hoch ist, eben durch die Gabe von solchen Substanzen. Gut, was noch natürlich genommen wird, ist eben das Blutdoping. Eigenbluttransfusion oder Fremdblutransfusion ist ein bisschen außer Mode gekommen. Heute nimmt man eher EPO oder auch chemische Hämoglobine, die einfach eine starke Sauerstoffbindungskapazität haben. Auch so etwas kann man machen, beziehungsweise auch Substanzen, die eben halt die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessern. Gendoping ist bisher nicht so richtig nachgewiesen worden. Es ist einfach auch schwierig, es nachzuweisen, wenn Sie jetzt zum Beispiel eben halt ein Gen haben im Körper, was zum Beispiel mehr Erythropoietin produziert. Das ist eben schwierig nachzuweisen, dass es ein Fremdgen ist sozusagen. Also das ist bisher noch nicht nachgewiesen worden. Ich denke aber, dass daran gearbeitet wird. Ob Doping jetzt sinnvoll ist oder unsinnig ist und was für Doping spricht oder was dagegen, was zu Doping führen kann, also unkritisches Wertsystem, übersteigerte Ziele, also eigentlich nur der Erste kriegt irgendwie eine Medaille und kriegt den Ruhm. Hat man eigentlich auch erst diese erste, zweite, dritte Platz Medaillen, hat man erst eigentlich seit 40, 50 Jahren vorher. Zum Beispiel in der Antike wurden immer der zweite und dritte auch erschlagen oder auch der Trainer wurde teilweise erschlagen, weil sie eben einfach nicht Erster wurden. Also nachher hat man sozusagen, weil man politisch korrekter war, auch den zweiten und dritten sozusagen noch eine Medaille gegeben. Also das ist auch etwas erst in relativ neuester Zeit gemacht worden. Also ob man Doping verhindern kann, da kann man lange drüber diskutieren. Können Sie selber auch drüber diskutieren, ob man alles freigibt, ob man mehr kontrolliert, ist sicherlich eine schwierige Frage. Was man nutzt, ist halt Massenspektrometrie, also der Sportler schifft halt in einen Becher hinein und dann wird das aufgeteilt in eine sogenannte A- und B-Probe. Die B-Probe kommt in so ein Safe und die A-Probe wird untersucht und wenn die A-Probe positiv war, wird die sogenannte B-Probe aus dem Safe genommen und wird nochmal untersucht, um zu schauen, ob nicht irgendwie vielleicht im Labor eine Vertauschung da war, also sozusagen eine doppelte Sicherheit. Und das wird eben halt mit so einer Massenspektrometrie gemacht, wo man wirklich auch 100% sehen kann, was der Sportler genommen hat. Hier zum Beispiel Koffein und Amphetamine. Das wird auch keiner mehr anzweifeln. Ich möchte noch die letzten 10 Minuten noch auf Gehirndoping eingehen, weil das auch so ein Thema ist, was natürlich auch Medizinstudenten immer super interessiert. Man möchte ja am liebsten irgendwie so einen USB-Stick haben, den man irgendwo in den Kopf reinsteckt und dann kann man irgendwie den Herold oder irgendein Buch kann man dann so eben vorsingen. Das wird immer gewünscht sozusagen. Und Gehirndoping gibt es eigentlich so diesen Namen erst sozusagen seit 2007, weil im Nature, das ist ja ein relativ bekanntes Blatt in der Naturwissenschaft, eine der höchst gerankten Zeitschriften, haben zwei Psychiater haben gemutmaßt, dass es einige Professoren gibt, die sozusagen Substanzen nehmen, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, also damit sie sozusagen schlauer sind. Ich möchte das immer ein bisschen bezweifeln, wenn ich so meine Kollegen so sehe, aber die haben das einfach so mal eben spekuliert und haben dann eben auch weil es da so eine starke Resonanz gab, hat Nature selber eine Studie beauftragt, eine Internetstudie, wo sie ziemlich viele Menschen aus verschiedenen Ländern befragt haben mit solchen Internet-Fragebögen, ob sie dopen und kriegten einen relativ hohen Prozentsatz, dass die Leute das nahmen. Was man von solchen Internetstudien, ob die gut waren oder schlecht waren, kann man immer schlecht hinterher sagen, man müsste es eigentlich messen. Und dann gab es auch eine Studie, die hier von der DAK, die gesagt hat, 2 Millionen Deutsche dopen wegen Leistungsdruck, Stress und Müdigkeit. Und wurden auch viele Bücher darüber geschrieben. Und wenn man sich diese Studie wirklich mal anschaut, dann sieht man, welche Frage ist gestellt worden. Die Frage ist nämlich gestellt worden, haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Ihnen potente Medikamente ohne medizinische Notwendigkeit empfohlen wurde? Das heißt also, wenn Sie Ihnen gesagt wurden, Sie haben Kopfschmerzen und jemand hatte gesagt, ja, nimm mal eine Koffeintablette oder nimm mal eine Aspirin, sozusagen galt das hier in dieser Fragestudie schon als Doping. Deswegen diese 2 Millionen sind sicherlich relativ hoch gegriffen. Nur damit wird immer geworben, wenn Sie ins Internet gehen, diese 2 Millionen Deutschen dopen und dass eben halt viele Leute zugeben, dass sie irgendwie mal ein Medikament genommen haben, was nicht vom Arzt verschrieben wird, das ist einfach, finde ich, relativ normal. Deswegen finden Sie auch im Internet ganz, ganz viele Anzeigen über Gehirndoping. Da werden Ginkgo-Präparate, verschiedenste Dinge, also glauben gar nicht, was da so alles verabreicht wird, was die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern soll, die in Studien nicht nachgewiesen worden sind. Also es fängt an von Chiasamen bis hin zu, ich sag, Ginkgo oder irgendwelchen anderen sehr suspekten Substanzen. Eine Substanz, die natürlich dann immer reinkommt, ist das Ritalin, wo es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Da können Sie sich auch im Internet mal schlau machen. Gibt es viele Medizinstudenten, die das genommen haben und einige sagen, es funktioniert überhaupt nicht und ich bin die ganze Zeit nur wach gewesen und es war ganz, ganz schlecht. Andere sagen, ganz, ganz tolles Mittel. Also die Schwankungsbreite ist sehr, sehr breit. Ich möchte Ihnen aber, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Entstehungsgeschichte von Ritalin, möchte ich nur deswegen mal bringen, weil das eigentlich sehr schön symptomatisch für Medikamente ist. 1944 hat ein Chemiker zufällig dieses Methylphenidat entdeckt, weil er sich einfach mit Amphetamin so hat die chemisch synthetisiert. Und seine Frau hieß Margarit und die nannte er als Kosename Rita, hat das Zeug sozusagen probiert. Die war auch Tennisspielerin und hat sozusagen, oh, dieses Methylphenidat, das ist super. So, und hat dann den Mann so lange genervt, gesagt, damit wirst du reich, bis der Mann dann sozusagen einen Kommilitonen angerufen hat, der in einer Pharmafirma arbeitet und gesagt hat, ja komm, dann gib es mir mal, wir probieren das mal aus. Und, man hat die Substanz oder eine ähnliche Substanz hat man verwendet in 2 Schulklassen mit farbigen Unterschichtkindern. Das waren so eine Schulklasse, wo die alle über Tische und Bänke gingen. Und dann hat man denen das einfach verabreicht und hat gesagt, boah, ist ja super. Die waren alle total high und die Lehrer waren froh, dass sie endlich ihre Ruhe hatten. Und dann hat die Pharmafirma gesagt, okay, dann schicken wir mal die Substanzen in die Haushalte. Und zu den Müttern und Vätern, dass sie das mal ihren Kindern geben soll, ob das nicht bei denen wirkt. Das hat natürlich die FDA nach 2 Tagen verboten. Da war das Zeug aber schon alle in den Haushalten drin und die Eltern haben das ihren Kindern, so aktiven Kindern, die dann so auch über Tisch und Bänke gingen, eben halt gegeben und die waren total begeistert, manche Eltern, und haben dann sozusagen gesagt, wir brauchen das Zeug. Und dann hat diese Firma versucht, eine Krankheit dafür zu finden. Und als erstes hieß es dann funktionelle Verhaltensstörung. Das hat fast jeder. Also irgendwie einen Tick hat bestimmt jeder. Und dann hat man hat man weitergesucht und hat dann das umbenannt auf minimale zerebrale Dysfunktion, was auch immer das sein mag. Und hat dann hinterher das Syndrom hyperkinetische Störung genannt und erst seit 2003 heißt das ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. ADHS gibt es sicherlich und es gibt auch Leute, die davon profitieren. Aber leider ist es auch so, auch hier, wo wir uns befinden, in der Psychiatrie, wird dann auch sehr schnell werden Medikamente gegeben, manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, anstatt eben halt vorher auch mal eine vernünftige Anamnese zu machen, bevor man irgendwelche potenten Medikamente dem gibt. Und auch hier wird häufig geguckt, wirkt Ritalin oder wirkt es nicht? Und wenn es dann entsprechend wirkt, dann hat man ja alles richtig gemacht. Also da ist manchmal die Psychiatrie, was die medikamentöse Psychiatrie ist, ist da schon manchmal sehr finster. Ritalin hat halt viele, viele Wirkungen, stimmungsaufhellend, euphorisierend und verschiedene andere Dinge. Sie sehen, der Verbrauch an Methylphenidat steigt hier exponentiell an. Das ist immer noch so und es gibt eigentlich kein Kind mehr Klasse ist immer ein Kind statistisch drin, was auch Methylphenidat bekommt, Ritalin. Mit vielen, vielen Nebenwirkungen, will ich jetzt gar nicht alle einzeln auseinander aufdröseln. Vor allem beim plötzlichen Absetzen ist auch häufig ausgeprägte Depression, extrem starke Müdigkeit als Entzugssyndrom und teilweise auch dauert es Wochen, bis wirklich sich das Schlafmuster wieder sozusagen normalisiert. Also es ist nicht so ohne, das längere Zeit zu nehmen. Auch wenn Sie so bei Jugendlichen sehen, die gerade so in der Zockerszene sind, also League of Legends zum Beispiel, wenn Sie Computerspiele kennen, Sie wahrscheinlich sich besser aus als ich, da werden Sie sehen, dass auch 2015 bzw. 2017 nach Christus viele von diesen Gamern eben halt auch Ritalin nehmen und andere Amphetamine, sodass sogar schon die Amerikaner, weil es so viele Tote in diesen Place gab, dass sie sich schon hier nach Köln gewandt haben, damit man mehr Dopingkontrollen in diesem Sport auch einführt, weil es einfach zu vielen Toten kam. Also Ritalin ist sicherlich etwas, was immer noch mehr gegeben wird und was auch zum Beispiel die Leistungsfähigkeit verbessern soll, ist sogenannte transkranielle Gleichstromstimulation. Das heißt, sie kriegen einfach Gleichstrom durch die Birne gezogen. Und man hat in einer kleinen Studie gesehen, dass sie dann besser Matheaufgaben lösen können. Ob das daran liegt, dass die Leute eher stimuliert waren durch den Strom, also wenn ich so Strom durch die Birne bekäme, würde ich auch, glaube ich, schneller meine Aufgaben lösen. Ob das wirklich was hilft, ich glaube es nicht, sozusagen. Also die Studien zeigen da ist eine sehr geringe Studienlage. Was nimmt man noch anstatt Ritalin? Donizepil, also Alzheimer-Medikamente, Modafinil ist auch so eine Substanz, die man vor allem bei plötzlichen Einschlafen, Narkolepsie benutzt hat, und auch andere Substanzen werden zum Gehirndoping genommen, Antidepressive, Amphetamine und so weiter. Ich möchte nur ganz kurz auf das natürliche Hirndoping eingehen, weil diesen Dingen glaube ich halt häufig, weil einfach ich auch diese Studie mitgemacht habe. Bewegung, Sport führt auf jeden Fall zu besseren Konzentrationsfähigkeit. Das haben wir hier in Studien bewiesen und ich glaube einfach an den Studien, die ich selber gemacht habe. Also Sie können eben entsprechend, wir haben die Leute hier Studenten eine Kunstsprache lernen lassen, die es nicht gibt an Vokabeln, und die Sport getrieben haben, konnten viel mehr Vokabeln sich merken, als die auf der Couch gesessen haben. Und das kann man auch mit Mäusen zeigen, mit Ratten kann man es zeigen, mit Studenten auch. Also Bewegung führt zu einer Verbesserung Konzentrationsfähigkeit. Ausreichend Schlaf, auch das ist was ganz Simples, aber gleichmäßiger, ausreichender Schlaf, wenn Sie nur 2 Stunden schlafen oder wenn Sie die Nacht durchfeiern, dann können Sie hinterher nicht mal Ihren Namen schreiben, geschweige denn manchmal sich noch Ihr Geburtsdatum merken, sozusagen, weil Sie einfach, die Leistungsfähigkeit geht deutlich herunter. Was man auch sieht, auch eine Studie, die wir gemacht haben, wenn Sie Kalorienrestriktionen haben, wenn Sie weniger essen, wenn Sie morgens möglichst ein bisschen Kohlenhydrate zu sich genommen haben, also sich gesund ernähren, können Sie besser Vokabeln lernen. Auch eine Binsenweisheit, das ist schon der Volksmund sagt, ein voller Bauch studiert nicht gern, aber diese Binsenweisheiten haben sich auch in Studien gezeigt. Und als letzte sozusagen ist Freude und Begeisterung. Da gibt es sehr schöne auch Internet, zum Beispiel Herrn Hüter, der Neuropsychologe ist aus Göttingen, der ihm gezeigt hat, wenn man sich wirklich für eine Sache begeistert, kann man auch im hohen Alter noch Dinge lernen. Also auch ein 90-Jähriger lernt noch zum Beispiel Chinesisch, wenn er noch eine 89-jährige Freundin hat. Also wenn er die Motivation da ist, können Sie auch im hohen Alter noch Chinesisch lernen. Dankeschön.